Die Erzählung um Bethel verbindet Traum und Wirklichkeit, aus einer nächtlichen Himmelsvision wird eine konkrete Erfahrung, die Leben, Dienst und Gemeinde prägt. Warum macht Gott aus einem flüchtigen Traum eine Stätte der Weihe, ein Erleben seiner Gegenwart und eine Verheißung für Vermehrung und Königsherrschaft? Diese Spannungsachse zwischen Vision und Praxis zeigt, wie echte Umwandlung nicht bei Worten stehen bleibt, sondern in Altären, Namensänderungen und Opferhandlungen Gestalt annimmt. Bethel als Ort der Weihe, Altar bauen und vor Gott treten. Jakobs Bau eines Altars in Bethel begegnet uns als Ausdruck einer Weihe, die aus dem Hören auf Gottes Wort entsteht. Er handelt nicht aus spontaner Frömmigkeit oder strategischer Vernunft, sondern in Antwort auf das, was Gott ihm gesagt hat. Dadurch wird der Ort mehr als eine religiöse Handlung, er wird zum Ort der Begegnung. Wie es heißt, wie furchtbar ist dieser Ort? Dies ist nichts anderes denn das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Dieses nüchterne Staunen zeigt, dass Weihe zuerst eine Erkenntnis der Heiligkeit Gottes ist, die unsere Motivation neu ordnet. Jakob kam nach Bethel, er und alle Leute, die bei ihm waren. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El-Bethel. Obwohl Jakob in Sichem einen Altar errichtet hatte, nannte er ihn nicht El-Sichem, jener Altar berührte das Herz Gottes nicht und war nicht der Altar, den er begehrte. Ebenso können wir überall Altäre aufstellen, ohne den von Gott gewünschten Altar zu errichten. Als Jakob jedoch auf das Wort Gottes hin handelte, er stand auf, ging nach Bethel hinauf, blieb dort und baute Gott einen Altar, errichtete er einen Altar nach Gottes Willen und nicht nach eigener Absicht. Die Gegenüberstellung der Altäre in Sichem und in Bethel macht deutlich, dass nicht jede religiöse Aktivität Gottes Zustimmung findet. Ein Altar, der nur der eigenen Beruhigung oder dem sozialen Prestige dient, bleibt leer, ein Altar, der auf Gottes Führung beruht, bindet Gottes Name kraftvoll an das Werk. Das bedeutet praktisch, Dienst, Gabe und Gemeinschaft gewinnen ihre Kraft, wenn sie an Gottes Wort gebunden sind und nicht an persönliche Initiative allein. Am Ende dieses Abschnitts bleibt die ermutigende Einsicht, Weihe ist kein perfektes Tun, sondern das wiederholte Aufstehen, um dort zu bauen, wo Gott erschienen ist und sein Name geheiligt wird. Wie furchtbar ist dieser Ort? Dies ist nichts anders denn das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Weihe zeigt sich in dem Mut, Gottes Richtung zu folgen und dort Altäre zu errichten, wo seine Gegenwart bestätigt ist. Nicht Perfektion, sondern das Hören und das Handeln in Treue macht Orte heilig und schafft die Grundlage, auf der Gottes Haus wachsen kann. Die neue Identität, vom Jakob zum Israel werden. Gott erinnert Jakob an einen neuen Namen, nicht als bloße Etikette, sondern als Wirklichkeit, die sein gesamtes Sein formen soll. In der Zusage, dass Israel sein Name sei, liegt mehr als eine Umbenennung, eine neue Identität und Berufung. Es heißt, dein Name ist Jakob, dein Name soll nicht mehr Jakob genannt werden, sondern Israel soll dein Name sein. Diese göttliche Erinnerung fordert Jakob heraus, nicht länger aus Angst, List oder altem Selbstverständnis zu leben. Als Gott Jakob in Bethel erschien, erinnerte er ihn an seinen neuen Namen und sprach, dein Name ist Jakob, dein Name soll nicht mehr Jakob genannt werden, sondern Israel soll dein Name sein, und er nannte seinen Namen Israel. Gott schien damit zu sagen, Jakob, habe ich dir nicht deinen Namen geändert? Warum nennst du dich dann immer noch Jakob? Nenn dich nicht länger Jakob, das heißt, dass du in jakobischer Weise lebst, wandelst, dich verhältst und dein Sein hast. Du musst wie Israel leben, wandeln und dein Sein haben. Die theologische Tiefe dieses Moments besteht darin, dass Identität von Gottes Reden her bestimmt wird und nicht primär von innerlichem Empfinden oder bisherigen Gewohnheiten. Wer Israel heißt, ist zum Überwinder berufen, das verändert Denken und Handeln, weil es eine himmlische Perspektive auf die alltäglichen Kämpfe setzt. Diese Bestätigung der neuen Stellung bleibt eingebettet in die große Geschichte des Reiches, das Königreich der Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden, eine Aussicht, die Hoffnung und Verantwortlichkeit zugleich weckt. So endet der Abschnitt in der ermutigenden Gewissheit, dass Gottes Wort unsere Identität gründet und uns die Kraft gibt, entsprechend zu leben. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll nicht mehr Jakob genannt werden, sondern Israel soll dein Name sein. Und er nannte seinen Namen Israel. Und der siebte Engel posaunte, und es erhoben sich laute Stimmen im Himmel, die sagten, das Königreich der Welt ist zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird in Ewigkeit regieren. Die Erinnerung an den neuen Namen lädt dazu ein, das eigene Selbst immer wieder im Licht von Gottes Zusage zu sehen. Echte Veränderung entsteht, wenn Gottes Urteil über uns wichtiger wird als unsere Vergangenheit. Aus dieser Verankerung erwächst Mut, sich in Alltag und Dienst der neuen Wirklichkeit hinzufügen zu lassen. Trankopfer und Öl, Selbsthingabe bringt Geistesausschüttung für den Bau. Das Bild des Trankopfers in Verbindung mit dem Ölausgießen führt uns zu einer inneren Logik des geistlichen Aufbaus, zuerst das sich ausgießen, dann das Kommen des Geistes zur Erbauung. Immer wieder zeigt die Schrift, dass zu einem Opfer ein dazugehöriges Trankopfer gegeben war, so heißt es in der Weisung, und als Trankopfer sollst du ein Viertel Hinwein opfern zu dem Brandopfer. Das Trankopfer ist damit kein nebensächlicher Zusatz, sondern die Art, wie sich Leben im Dienst hin ausgießt. Das Ausgießen von Öl auf die Säule. Wie in Kapitel 28 dargelegt, steht das Ölausgießen auf der Säule als Bild für das Ausgießen des Geistes Gottes über das auserwählte Volk zur Erbauung des Hauses Gottes. Hier jedoch erfolgt das Ölausgießen erst nach dem Ausgießen des Trankopfers auf die Säule. Daraus ergibt sich, dass unser Ausgießen als Trankopfer für Gott das Ausgießen des Geistes Gottes zur Erbauung seines Hauses bewirkt. Auslegungsgemäß bedeutet dies, wenn Menschen sich wie ein Trankopfer hingeben, nicht aus Zwang, sondern aus Erkenntnis der Gegenwart Christi, dann folgt darauf die Ausgießung des Geistes, die das Material für Gottes Haus bringt. Das Öl steht als Symbol für die belebende, verbindende Kraft des Geistes, doch dieses Öl fließt dorthin, wo zuvor Personen selbst hingegeben wurden. Die Konsequenz ist tief, Kirche wächst nicht primär durch Programme, sondern durch das verheißene Kommen des Geistes, das durch ehrliche Selbsthingabe herbeigeführt wird. Der Abschnitt schließt mit einer ermutigenden Note, Hingabe ist keine Lehre, sondern das Mittel, durch das Gottes Leben zur Gemeinschaft fließt. Und als Trankopfer sollst du ein Viertel hin Wein opfern zu dem Brandopfer oder zu dem Schlachtopfer, bei jedem Schaff. Dazu ein Zehntel mit einem Viertel hin Öl aus Zerstoßenen gemengt und als Trankopfer ein Viertel hin Wein zu dem einen Lamm. Das Bild von Trankopfer und Öl lädt zu einer Haltung ein, in der das Selbst nicht den Mittelpunkt, sondern das Mittel wird, durch das Gottes Geist Gemeinschaft und Werk belebt. Solche Hingabe nährt nicht nur die persönliche Erfahrung, sondern macht die Gemeinschaft empfänglich für Gottes ausgießende Gegenwart. Herr, lehre uns, an deinem Ort der Weihe zu bauen, schenke uns Gehorsam gegenüber deinem Wort, eine erneuerte Weihe und die Kühnheit, deine Namen an unser Tun zu binden. Erinnere uns an die neue Identität, die du uns gegeben hast, hilf uns, nicht in alten Mustern zu verharren, sondern als Überwinder in deinem Namen zu leben. Fülle uns durch die Erfahrung Christi so mit Freude, dass wir uns als Trankopfer darbringen und dadurch deine Ausgießung des Geistes für den Aufbau deines Hauses erbitten dürfen. Gib uns Glauben zur Vermehrung und die Bereitschaft zur selbstlosen Hingabe, zu deinem Lob. Amen.